Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute ganz herzlich in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung die Frau, die die Therapie revolutioniert hat.
Wie oh mein Gott.
Total
oh mein Gott.
Ja? Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, steigern Sie Ihre Erwartungen an dieser Frau. Kommen Sie nicht vorbei. Nein, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Charlotte Kurdes. Total schön, dich in unserem Podcast zu haben.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Und ich bin ja gar keine Therapeutin, das muss man gleich dazu sagen.
Das ist wichtig, das ist wichtig, dass man sagt, dass man keine Therapeutin ist. Ja. Du hast Psychologie studiert und ich...
Nein.
Nein. warte, ich fange
nochmal... Geht schon gut los, oder?
Nein, ich fange nochmal, bevor jetzt zwei Omis vom Krieg erzählen, ne? Wir haben 20 Jahre Humorinstitut dieses Jahr und ich habe mir vorgenommen, wir sind ja mit Humorseminaren in Unternehmen, in Organisationen, in Vereinen, in Schulen, Krankenhäusern ganz, ganz unterschiedlich, aber wir haben uns für dieses Jahr so als Oberthema Humor in stürmischen Zeiten, Humor in der Krise vorgenommen. Und da darfst du natürlich nicht fehlen als jemand, der den provokativen Stil maßgeblich mit beeinflusst. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch so gar nichts über den provokativen Stil wissen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch anhand eines Beispieles deine Arbeit in Coachings und Seminaren beschreiben.
Also wir haben so ein Kürzel dafür, das sagen wir auch in jedem Seminar, das heißt, das ist das LKW. Das ist wie, man fühlt sich wie vom LKW überrollt, wenn man zum ersten Mal sowas sieht und hört. Also der Frank Farrelly, der die provokative Therapie erfunden hat, wenn man den, der ist schon tot, aber als wir den zum ersten Mal gesehen haben, war das wirklich so, oh, der überrollt alle. Deswegen LKW. Aber es ist kein Überrollen, sondern es ist was sehr Wohlwollendes. Also das liebevolle Karikieren des Weltbildes der Klienten. Und wir steigen ein, da wo die feststecken, karikieren und persiflieren die Stolpersteine und das Ganze mit einer unglaublich empathischen, wohlwollenden Haltung. Und die ist essentiell, weil wenn die nicht hast, wird's aggressiv und zynisch und ätzend. Und ein Beispiel, ja, ich habe jetzt gerade, wir hatten Podcast-Aufzeichnungen jetzt gerade vor ein paar Tagen mit vier verschiedenen Klienten und es waren wunderschöne Sachen dabei und da war zum Beispiel ein Mann, der Beziehungsprobleme hat, also der sagt, der ist über 60 und sucht eine Partnerin, war auch zweimal verheiratet oder einmal verheiratet, also mit längeren Beziehungen und man kann dann immer sehr schön ihm klar machen, dass er jetzt ja, also in Worten, dass er jetzt viel zu alt ist, um noch eine Partnerin zu finden und viel zu anspruchsvoll und er soll doch lieber allein als Eremit irgendwo in der Höhle wohnen bleiben, weil es gibt eh nur Müll, der rumläuft an Frauen und die schmutzen doch auch nur und so. Also wir reden wirklich so mit denen, aber nicht, weil wir das selber denken, sondern weil wir Gedanken, die sie selber schon vielleicht gehabt haben könnten über diese ganze Thematik, die bringen wir auf den Tisch. Also die ganzen rosa Elefanten, die karikieren wir und die Klienten sagen ganz oft, boah, ich fühle mich voll ertappt, woher weißt du eigentlich, was ich denke? Und wir halten denen so einen Zerspiegel vor über die Gedanken, die sie selber haben, damit sie selber dann einen Widerstand dagegen entwickeln und sagen, boah, nee, so schlimm bin ich nicht, also vielleicht kann ich ja doch, also so dieses, die stellen sich auf die Hinterbeine und sagen, naja, vielleicht bin ich zu anspruchsvoll, vielleicht sollte ich ein bisschen meine Ansprüche runterschrauben oder was auch immer. Also gibt kein Patentrezept, aber so in die Richtung geht es. Wird sehr übertrieben.
Total, und dabei bist du ganz zugewandt, ne?
Das ja, voll.
Frank Farrelly und Noni Höfner haben das eben auch für Deutschland ins Auge genommen. Wie funktioniert eigentlich die Provokation? Wie funktioniert die Überraschung? Ich bin ganz oft, mache ich in unseren Workshops eine Vorstufe zu dem, was ihr dann quasi weiter vertieft. Ne? Überhaupt diese Herangehensweise, logisch und folgerichtig, egal ob das tatsächlich ein Ingenieurteam ist oder ein Architekturbüro oder ein großes Projekt, dass dieses logisch und folgerichtig Probleme lösen, dann oft von mir nochmal im Workshop angeguckt wird, was wäre denn eine Überraschung? Was wäre eine Provokation? Wie kann ich was feststeckt, wieder in Bewegung bringen.
Ja, es geht auch so um Perspektivwechsel dann. Also, dass die sind ja oft sehr fest in ihren Bahnen. Nee, das geht nicht, alles blöd und da ist überhaupt kein Humor mehr drin und es ist alles furchtbar und der ist furchtbar und die ist furchtbar und ich bin schrecklich und alles ist furchtbar. Und wenn man da schafft, dass die vielleicht woanders mal hingucken und das alles so ein bisschen diese Absurdität erkennen, wie furchtbar sie der andere ist. Also, man kann ja die anderen nicht verändern, das geht ja nie. Aber man kann vielleicht mal den Blickwinkel wieder auf was Positiveres lenken durch Humor als immer nur auf das, was alles so schrecklich ist.
Und der provokative Stil, ihr habt auch einen tollen Podcast dazu, wo ihr quasi einfach Klientinnen und Klienten einladet. Es kann eine Person kommen mit einem Problem und ihr zeigt, du zeigst einfach live, wie provokativer Stil funktioniert.
Also wir coachen die einfach, genau.
Total hörenswert, wie provokativer Stil, wie Coaching, wie das auch therapeutisch aussehen kann. Mhm. Jetzt, wie gesagt, ne, zu 20 Jahren Humorinstitut will ich gar nicht, dass die Omis jetzt vom Krieg erzählen und vom Urschleim. Ich habe meine Diplomarbeit damals, da habe ich dich kennengelernt. Wir kennen uns jetzt auch schon fast 20 Jahre und ich habe deine Arbeit total schätzen gelernt. Habe ich über Humor im Therapeutischen, ich habe auch nie, bin auch keine Therapeutin, habe immer im Coaching und im Training gearbeitet, aber habe so den provokativen Stil kennengelernt. Würdest du aber jetzt mit Rückblick auf so die letzten 20 Jahre, ich finde, die Erwartung, in einen Humorworkshop zu kommen, hat sich das verändert? Also findest du, dass die Erwartungen der Profis, die ja auch zu euch und zu uns in den Workshops kommen, da würde ich mit dir gern drauf gucken, hat sich diese Erwartung, was man in einem Humorworkshop oder in einem Workshop zu provokativem Stil lernen kann, hat sich das verändert für dich?
Also sagen wir mal so, ich glaube, bei uns ist immer gar nicht so sehr der Humor das Problem, sondern es ist das Wort provokativ. Also viele, die das Wort provokativ hören, das ist nach wie vor so, die denken, das ist was Aggressives. Und da müssen wir oft sehr viel erklären. Wir können es aber auch schlecht umnennen, weil der Frank hat es halt so genannt und uns fällt auch nichts, man kann nicht liebevoll herausfordernde Therapie oder so, das klingt irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, klingt doof. Es muss man halt immer erklären.
Eigentlich stolpert man auch, also ist auch ein schönes, wir hatten das letztens in einem Konfliktworkshop, dass wir von Lieblingskonflikten und von Konfliktgold gesprochen haben mit einem Kollegen zusammen. Und es ist schön, weil alle so, was, Lieblingskonflikt? Hä, wieso soll ich denn Lieblingskonflikt haben? Und so.
Oh, das passt doch gar nicht zusammen, genau.
So geht's mir. Ja. Und findest du, das hat sich verändert gegenüber diesem Begriff Provokation, liebevolle Provokation, also dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen? Oder findest du das sehr ähnlich?
Also ich finde schon, ja, sagen wir mal so, ich glaube, es wissen mehr Leute drüber. Also gerade in unserer Bubble, also im Sinne von einem Coaching-Beratungskontext, glaube ich, spricht sich langsam rum, dass das eben nichts Aggressives ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich habe ja auch Kunden oder Seminare, ich bin auch vielen Firmen unterwegs, die noch nie was davon gehört haben. Und die haben immer noch genau dieses Bild, ah ja, jetzt haue ich dir mal eins auf die Nase und dann ist alles gut. Ich immer denke, nee.
Oder egal, ne, ob Medien, Presse, Fernsehen, also da erlebe ich auch ein sehr zynisches Verständnis von Provokation.
Ja.
Und dann muss man das erstmal, ich finde auch nicht unbedingt, für mich haben sich, also es gibt immer noch Menschen in meinem Kontext, die dann sagen, Humor hat man oder hat man nicht. Ne? Also dieses Trainierbare. Ich finde trotzdem, dass ich diese Erwartung, also ich hatte vor 20 Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, auch Leute im Seminar sitzen, die dann so verschränkte Arme und so ein bisschen verkniffener Kopf und dann so, oh Gott, Humortraining, das wird alles ganz, also dass diese Erwartung ist eine andere, aber die Dinge, die mit Humor, so Übertreibung, Umdeutung, ne, Überraschung, provokativ zu sein, liebevoll sich zu überlegen, was für eine Haltung habe ich hinter dem, was ich an Überraschung benutze, es muss das Gleiche trainiert werden. Ich habe aber so das Gefühl, insgesamt ist die Welt ein Stückchen weiter mit der Offenheit gegenüber Fortbildung, Weiterbildung, Coaching. Also vielleicht nicht nur in unserer Bubble, ich würde sogar fast optimistisch sagen.
Insgesamt vielleicht, ja. Ja, ich weiß noch, dass die Noni Höfner, die ja meine Mutter ist, die hat vor, also irgendwann mal in den, weiß ich wann das war, diese ersten Humorkongresse, die so stattfanden. Das war so in den 90ern oder so, glaube ich. Und ich glaube, einer der ersten, wo sie war in der Schweiz. Und da waren ganz viele, die da nicht hingehen wollten, weil sie gesagt, also Professoren auch, so international, die sich mit Humor irgendwie beschäftigt haben, so heimlich eher, weil sie gesagt haben, ich ruiniere meinen Ruf. Ich ruiniere meinen Ruf, wenn ich jetzt, das war nichts, was man ernst nehmen. Also Humor war halt, ja, ist ganz lustig, aber das ist nicht wissenschaftlich und das ist nicht ernst zu nehmen und das ist, und das hat sich schon verändert. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie in die Gesellschaft reingekommen ist, dass Humor doch irgendwie was auch was Gutes sein kann, wenn es jetzt nicht eine Abwertung ist und ein Zynismus, sondern wenn man einfach über, unser Leben ist so absurd und wenn man da ein bisschen drüber lachen kann und das ein bisschen von außen angucken kann, wir sind so bescheuert, die ganze Menschheit, schau dir die Welt doch an, wir sind alle bekloppt, ja. Und wenn man diese Beklopptheit ein bisschen vielleicht mit Augenzwinkern sich von außen angucken an, wie so ein Alien, der das sieht, dann ist ja ein bisschen Freiheit auch gewonnen. Und das ist ja das, was wir auch machen wollen, also du ja auch mit deinen Seminaren, dass man so ein bisschen diese Absurdität da reinbringt, in dieses Ernste und das ist alles so, ist alles so furchtbar und so. Das ist ja nicht gesund auf Dauer. Also das macht einen ja selber auch krank, wenn du dauernd denkst, wie schrecklich alles ist.
Also. Wenn ich dich als Profi frage zu Humor in stürmischen Zeiten, jetzt vom Kleinen zum Großen, also du hast ganz oft ja Situationen, wo ein Mensch von dir ein Problem hat oder ein Problem feststeckt und du ihm hilfst. Was sind so Tools? Also wie kommst du zu dem, da ist ja jemand in einer stürmischen Zeit ganz privat, ja? Mhm. Und dann bringst du noch mehr Provokation, noch mehr Sturm, mhm. noch mehr, du bringst noch mehr in Unordnung, ja. obwohl da ja schon jemand drunter leidet, wie das Praxisteam gerade läuft, ja, oder in einer Beziehung leidet oder an einer beruflichen Perspektive. Wie machst du das so von deinen, was hast du für Tools, was hast du für Mini-Werkzeuge, wie gehst du so ran?
Ja, es ist immer schwierig mit diesen Tools, weil es eben keine Patentlösung ist. Es ist eher so eine Lebenshaltung. Aber wir haben natürlich versucht, aus diesem ganzen sehr komplexen Ding des provokativen Ansatzes ein paar Tools rauszuarbeiten. Also Noni hat damit angefangen damals und wir haben es ein bisschen weiterentwickelt. Ich mit dem Florian Schwarz zusammen mit der provokativen Szenenarbeit, dass wir halt auch szenisch werden und so weiter. Und es gibt so Sachen, dass wir zum Beispiel, wir geben dem Klienten mehr Recht, als ihm lieb ist. Also wir begeistern uns im Prinzip für, klinisch gesprochen, für den sekundären Krankheitsgewinn. Jeder Klient hat irgendwelche Vorteile von dem, was er macht, was er oder sie mit sich macht. Durch diese ganzen Geschichten. Und das ist manchmal der Trostpreis. Also es ist das gewohnte Scheißebecken, wo er drin steckt. Und es ist halt schön warm, aber es stinkt. Und wir sagen, ja, mach mehr davon, bleib da drin, weil das ist alles viel sicherer. Also dieses sich begeistern für diese Symptomatik. Genau. Und aber immer nicht mit dem, nicht weil wir das glauben, dass das das Richtige ist, was die Klienten machen sollen, sondern weil wir klar machen wollen, wie absurd sie sich verhalten. Also dass sie selber anfangen zu differenzieren, will ich da wirklich drin bleiben? Also dass das so emotional getriggert wird, ja vielleicht ist es doch ein bisschen krass, was ich hier mache. Also so, es muss nicht sein, wir haben da kein Ziel vor Augen, aber es ist ein Versuch, die da so ein bisschen anzuregen. Oder dass wir völlig absurde Bilder entwickeln. Also wie ist es, wenn du so weitermachst, Bilder, die uns da einfallen, was ist dann in der Zukunft und wie sieht es dann aus? Ist es dann ein Kriegsschauplatz? Wie siehst du dann aus, wenn du so weitermachst? Bist du dann, siehst du aus wie ein alter Geier dann irgendwann, so diese also Übertreibungen.
Ihr malt das total plastisch.
Wir malen das total. Wir spielen es teilweise auch vor. Genau.
Spielt es teilweise auch vor. Und genau. Das macht ihr ja tatsächlich auch im, also wie gesagt, euer Podcast sehr empfehlenswert. Das macht ihr quasi auch am Mikrofon, auch wenn ihr jetzt nicht vor Ort seid und jemanden du in deinem Coaching quasi im.
Genau,
Genau. Das wäre meine nächste Frage. Wir beide haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Coaching vor Corona quasi nur physisch München-Leipzig, ne, dass man bestimmte Coachings auch abgesagt hat. Das hat sich für uns beide sehr verändert.
Ja, voll.
Was war so dein, du sagst, du machst eigentlich auch Supervisionen, Coachings, da haben wir immer mal Schnittstellen im Online-Raum. Also was, du brauchst es auch gar nicht im Live-Raum. Wie kriegst du das hin, dass das von der Atmosphäre, ist ja auch ein sehr empathischer, sensibler Raum, jemand muss sich gut von dir verstanden fühlen, auch in dieser Übertreibung, in dieser Überzeichnung, wie kriegst du diese Qualität hin, dass es online für dich dasselbe ist wie live?
Ja, dasselbe ist es ja nicht, aber du kannst tatsächlich, du hast andere Qualitäten. Also du kriegst durch diese Haltung, ich bin immer in dieser Haltung, wow, was für ein toller Klient, was für eine tolle Klientin, krass, was die da mit sich machen, das ist ja, ich begeister mich auch dafür und bin wahnsinnig neugierig und ich glaube, das springt rüber. Natürlich kannst du nicht so nah ran, du sitzt nicht so nah ran, aber du hast teilweise in den Corona-Zeiten, habe ich die besser wahrgenommen, wenn ich einen großen Bildschirm hatte und die gesehen habe, als wenn ich jetzt 3 Meter Abstand mit Maske da gesessen wäre, da kriege ich die Reaktion ja gar nicht mehr mit, da war das gut. Sonst ist es, weil du hast live und online immer verschiedene Sachen, aber ich mache inzwischen, also es geht alles online, was wir machen, also sowohl von den Seminaren als auch von den Coachings. Ich habe fast keine Live-Klienten mehr, ehrlich gesagt, weil die sind ja nicht, ich bin in München und die meisten wohnen nicht in München. Die sind überall, ne? Die sind überall und es hat auch so sein, der Vorteil ist auch, die sitzen dann zu Hause in ihrem Wohnzimmer, dann kommt mal die Katze auf den Schoß gesprungen, dann haben sie ihre eigene Kaffeetasse in der Hand und wenn jemand anfängt zu weinen oder zu lachen oder irgendeine Emotionals wird, dann kann man ja auch immer so sagen, kann mit der Kamera ja spielen, du kannst dann das Taschentuch in die Kamera halten und sagen, ich gebe dir jetzt mal hier ein Taschentuch, dann geht's schon wieder besser und so. Also solche Sachen, das geht unheimlich gut und da habe ich in Corona wirklich viel gelernt. Das hast du ja auch erlebt. Also man kann wirklich viel machen. Wir haben auch zum Beispiel Supervisionsseminare, haben wir auch online teilweise, weil man da auch, man nimmt die Videos auf, die lädt man wieder hoch, man supervidiert anhand der Videos mit den Leuten in den Kleingruppenübungen. Das geht mit Zoom ja super. Also ich finde da Zoom echt genial.
Und auch dann eher in der Häufigkeit, ne, dass man mit, habe ich auch manchmal mit Projektteams, die ich dann über 5 Wochen, 2-mal in der Woche coache, wo sich so eine ganz enge Dynamik auch entwickelt, weil man noch irgendwie ein Moodboard hat, wo man was skizzieren oder ausprobieren kann und aber so dies, ich habe jetzt nicht so viel Tränen in den Workshops, von daher.
Ich habe auch nicht, Gott, die heulen bei mir nicht auch, Gottes Willen, das klingt so, als wenn wir alle immer nur heulen. Nein,
aber du willst ja schon in die Emotionen, ne?
Das, ich möchte berühren,
Womit, was in meinem Fall so das, also von der wohlwollenden Haltung sind wir uns sehr ähnlich. So in meinem Fall das humorvolle Spiegeln von so Widerständen, von jemandem, der nicht lernen möchte, der einen totalen Widerstand hat in einem Workshop aus seiner Komfortzone raus. Und was wir ja beide mit liebevollen Provokationen machen, ist so in die Emotionen, ja. Also dass ja, auch, dass man Aufmerksamkeit bekommt, dass sich was bewegt, dass sich was verändert. Und du würdest aber auch sagen, also selbst wenn es auch sehr, ich habe ja auch Coaches, die machen das nicht, wenn es so ans Eingemachte geht, dass sie sagen, da brauche ich dich live vor Ort. Ne? Wenn meine Träne kullert, dann möchte ich eigentlich gern bei dir sein. Ich frage noch mal ein bisschen feiner, wie kriegst du dann, also Taschentuch in die Kamera halten ist ja schon total süß. Ne? Ich gehe also in die Nähe oder auch physisch ein bisschen in die Entfernung. Wie kannst du das so auffangen? Wie kannst du das aushalten?
Also ich glaube, ich halte relativ viel aus inzwischen. Ich lasse mich durch nicht sehr viel mehr triggern. Also das ist einfach, und ich gucke halt hin. Also ich schaue die Leute wirklich an. Ich gucke in die Kamera, dann denken die ja auch, ich schaue sie an. Ich gucke auch, wenn die mal nachdenken, schaue ich die eben an. Ich sehe die Reaktionen ja sehr gut und bin wirklich, auch wenn wir sowas vorspielen, also wenn der Flori und ich zusammen das machen und wir spielen mal eine Szene vor, dann spielen wir natürlich und schauen uns auch mal an. Aber wir haben immer einen Augenwinkel auf den Klienten und gucken, wie reagiert der gerade. Also das ist halt, es ist schon eine Wahrnehmungsgeschichte. Es ist unglaublich viel Wahrnehmung, was da stattfindet, auf vielen Ebenen. Und das ist natürlich online, muss man sich ein bisschen umstellen, also mussten wir uns ein bisschen umstellen, weil du natürlich, wenn ich dich so angucke jetzt, dann gucke ich dich nicht wirklich an. Also es geht inzwischen schon ganz gut, weil ich habe die Kamera auf der Höhe so, aber wenn ich in die Kamera gucke, fühlst du dich mehr angeguckt.
Ich sehe dich eigentlich, also sagen, ich gucke dich nicht richtig an, weil ich gucke in das kleine schwarze Loch. Ne?
Richtig, genau.
Aber es hat viel, und das finde ich auch nochmal so den Hauptunterschied tatsächlich von uns zu einem Comedian, der ja auch auf Lacher achtet, aber wir achten eben auch drauf, kommt der Humor an? Also magst du den? Ne? Kannst du mit meiner Übertreibung was anfangen? Ja. Bringt dich das irgendwo hin? Diese Resonanz ist live viel stärker als in
Und wenn ich merke, es kommt nicht an, muss ich halt merken, dann mache ich halt was Neues. Also dann probiere ich halt was anderes aus. Aber du musst es halt mitkriegen. Also die Wahrnehmung ist echt essentiell bei dieser ganzen Geschichte, finde ich.
Mich würde noch interessieren, wenn du als Profi auch darüber sprechen wir tatsächlich immer wieder, und ich finde es so ein lebendiges Thema, wenn dir so Humorflöten geht, also Europawahlergebnisse, ne, selber, man ist irgendwie mit der Family, die eigenen Angehörigen, denen geht's schlecht, oder ist man jemand im Krankenhaus, ne, man selber verliebt
oder
sich.
Oder stirbt, sich, keine Ahnung, ja.
Oder ein enger Angehöriger stirbt, ne, jemand, der einem sehr nahe ist, also wie, was sind so kleine Strategien für dich, dass du als Profi, ich finde es eine total schöne Arbeit, auch seit 20 Jahren, Menschen zu trainieren, fortzubilden und immer wieder zum Lachen zu bringen. Also auch dieses, ich weiß, ich kann jemand überraschen, das mache ich auch intuitiv, das mache ich auch mit einer Haltung. Also habe ich auch nicht immer 10 Sätze, die ich abklappere. Aber natürlich habe ich auch Phasen, wo ich dünnhäutiger bin und es mir nicht so gut geht. Was sind für dich so kleine Strategien, dass du sagst, so komme ich wieder in meine Leichtigkeit, so finde ich wieder den Humor, wenn ich auch mal zum Lachen in den Keller gegangen bin.
Ja, also es ist, also ich glaube, ich merke immer wieder, also ich habe nicht so ein Talent, ziemlich zu lang in Löcher zu fallen, weil ich dann in dem Moment, ich merke das wieder, ich habe gerade kürzlich wieder so eine Situation, da war ich ein bisschen gestresst, und dann habe ich auch so einen Tag gehabt, wo ich so, wo ich gedacht habe, ey, weißt du, bei jeder Musik, die irgendwie ein bisschen kitschig war, habe ich geheult und so, also das passiert mir auch, aber dass ich dann immer merke, wenn das so einen halben Tag so ist, dann fange ich an, selber mit mir zu sprechen und zu sagen, sag mal, geht's jetzt noch? Jetzt reicht's auch mal wieder. Jetzt hör mal auch mit deinem Selbstmitleid, mit deinem Scheiß, ja. Und dann.
Oder dass du dann provokativ sagen würdest, ja, jetzt noch den Master in Selbstmitleid.
Das geht auch. Du kannst auch, genau.
Professorenabschluss.
Genau. Also man kann sich auch selber provozieren und also einfach dieses sich bewusst machen, ey, okay, jetzt heul mal, ist gut, lass es raus, mach alles, und dann ist aber auch wieder gut. Und das merke ich immer wieder. Und klar kann man das nicht immer an- und abschalten, und wenn es einmal kacke geht, geht es einmal kacke, aber das ist ja auch okay. Dann kann man ja auch mal, dann ist man halt mal einen Tag schlecht drauf und heult mal seine besten Freunde voll, ja, das ist ja auch okay. Mache ich dann auch. Ich habe eine beste Freundin, die auch immer, die rufe ich sofort an und heule ihr halt was vor, und dann ist die voll da, egal, die kann sie auch 100-mal erzählen, und dann, die gibt mir dann entweder einen Arschtritt oder ich gebe mir selber einen, und dann sage ich, jetzt reicht's auch wieder, jetzt ist wieder gut, jetzt geht's mir auch besser, das tut ja auch gut. Manche deckeln ja alles und lassen es gar nicht raus und sagen, es geht alles, geht alles, geht alles, geht alles. Und
genau, das so in dieser, ich glaube, das hatten wir beide auch schon mal länger, dass ich als Profi natürlich auch ins Coaching, oder ich darf natürlich auch in der Therapie, ne, oder ich hole mir professionelle Hilfe, also das
absolut
im Laufe der eigenen Karriere. Aber das ist, ich meine noch den Schritt vorher, ne? Ich meine, bevor man selber sich ein Coaching holt oder eine Therapie, weil man irgendwas verändern möchte, eher so kleine innere Dialoge mit sich selbst, wo man
ja, das ist es eigentlich. Darf, genau.
Also wo, wo dieses, ich merke, dass es ein großes Interesse gibt, auch in den Workshops immer humorvoll oder schlagfertiger zu werden mit den Beziehungen. Und dass es aber dann auch ganz große Ohren gibt, wenn ich so dieses Thema inneres Team, ne, innere Dialoge mit sich selber sozusagen seinen Binnix auch mal zu sich auf die Couch zu setzen und über dieses blonde Haar zu streicheln, ne? Oder seinen Lampenfieber
ja, vor dem
großen Auftrag. Also dieses in diesen inneren Dialog gehen zu dürfen, wenn man auch gerade alle 10 Minuten losheult, ne?
Oder ja, so, total. Einen
sehr empfindlichen Tag.
Ich habe halt so einen ich bin jetzt ein bisschen sensibel, aber da kann man ja auch sich wieder drüber lustig machen. Ich bin halt jetzt einfach, ich muss unter ein Glas stürzen. Da kann man sich ja selber auch wirklich mit Humor versuchen zu sehen. Das geht nicht immer sofort, aber da hat die Vera Birkenbiel ja auch mal gesagt, wenn du es nicht gleich kannst, mach es halt einen Tag später. Also, und dann vielleicht kannst du es irgendwann in der Situation, ja.
Sie hat ja auch so ein, eher so ein mehrere Stufen, ne, und sagt, wenn sozusagen das lange Ziel ist, dass du kurz nach der komischen Situation oder in der nervigen Situation schon Humor findest, und sie sagt, total normal sind ja aber eher
3 Wochen später,
eine Woche später, ne, dieses, sag genau, ich oft, das Schlagfertigkeitstraining machen sie, es wird jetzt noch 3 Wochen zu spät sein, ne, und dann vielleicht mal in dem Moment, das wünscht man sich ja immer in dem Moment.
Ja, und das geht natürlich, wir sind ja alles keine Maschinen. Also ich meine, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo es halt vielleicht in dem Moment nicht geht, aber dann geht es halt nicht. Also sich das auch bewusst zu machen, ja gut, dann ist jetzt halt so. Jetzt ist halt einfach mal Kacke. Und also ich weiß zum Beispiel auch, als mein Vater vor 5 Jahren gestorben ist, wir hatten da auch, das war sehr viel Humor und sehr viel Trauer und das war immer so abwechselnd. Und da bin ich auch, als er dann wirklich tot war, und dann eben, die tragen den ja wirklich aus dem Wohnzimmer raus im Sarg, also ganz, es ist eigentlich fürchterlich. Und da war ich dann auch erstmal wirklich total im Loch, aber auch eben nicht 5 Wochen, sondern ich habe wirklich nach 1-2 Tagen gedacht, so jetzt genug geheult, jetzt tust dir mal wieder was Gutes, und dann ging das auch schon. Also, aber dieses auch diesen Mut, das mal rauszulassen und dann, also ich habe natürlich dann Berufsschaden, mir kommen dann auch wirklich bescheuerte Bilder teilweise. Also ich habe mir dann auch vorgestellt.
die sagt man ja auch nicht immer, ja? Man spricht ja auch nicht immer aus, was man
aber,
alles.
Ja, genau, aber sich dann vorzustellen, ja gut, jetzt ist er halt mit seiner riesen Band, sitzt er da jetzt auf einer Wolke und spielt Saxophon und habe mir das dann immer so, und dann wurde das immer absurder. Ich krieg dann wirklich, manchmal kommen so Bilder, wo ich mir denke, das kannst du jetzt wirklich nicht laut sagen eigentlich, was du da jetzt gerade so. Aber das ist, weil ich es halt dauernd mache. Ich glaube, das ist auch eine Übungssache. Ja,
genau. Das heißt, wenn ich dich jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wie du und ich Coach oder Trainer sind, die auch gar nicht jetzt eine Ausbildung zum provokativen Stil, aber wenn sie sagen, ich würde eigentlich gerne auch mit ein bisschen mehr Überraschung arbeiten oder ich würde es gerne auch mal ausprobieren, wenn logisch und folgerichtig nicht funktioniert, genau, was wären so Anfängerschritte, die würdest du Menschen empfehlen, die auch mal mit Überraschung arbeiten wollen?
Ja, es ist immer, also gut ist es, ist viel zu, also ich finde mal theoretisch drüber zu lesen, das ist eins, das ist ganz nett, kann man machen, wir haben ja auch viel geschrieben und du ja auch, also man kann das nachlesen, aber ich finde immer gut, wenn man es wirklich in einem Training, in einem Workshop einfach mitmacht, egal ob du jetzt Coach, Therapeut, irgendwas bist, weil zum Beispiel in unseren Seminaren, wir machen viele Übungen, also dann kann man einfach es ausprobieren, ich spiele auch viel Impro-Theater, das hilft auch, um so vor unvorhergesehene Sachen, um auszuprobieren, wie ist es, wenn ich spontan auf was reagieren muss, weil ich es halt nicht planen kann. Also es geht ja bei unserer ganzen Arbeit, ist bei dir auch so, natürlich haben wir einen roten Faden im Workshop, aber es geht viel inhaltlich um, dass man nicht plant, dass man wirklich sich überraschen lässt von dem, was da kommt und dann damit spielt. Und dass man dann nicht sagt, ah, das habe ich jetzt aber nicht erwartet, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, sondern dass man, okay, jetzt kommt das, interessant, spannend, was mache ich denn jetzt damit? Und so das kann man üben, finde ich. Dass man die annimmt. Ja, dass man sie wahrnimmt und annimmt und dann damit spielt. Und das machen wir beim Provokativen ja auch. Wir haben die Klienten da, wir wissen nicht, was kommt. Ich habe auch da vorher keinen Plan. Die kommen, ich will auch vorher nichts wissen. Und dann hangel ich mich Satz für Satz weiter und spiele halt damit, was ich da so wahrnehme, was ich da so assoziiere. Und bin aber trotzdem mit der Wahrnehmung die ganze Zeit da. Ich mache es ja nicht, mache nicht irgendwas, sondern ich versuche schon. Der Frank Farrelly hat immer gesagt, wir steigen in die mentale Unterhose der Klienten ein. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Also wir setzen die Brille der Klienten auf und gucken, wie sieht dieser Klient, diese Klientin die Welt und wie kann ich das absurd machen und dann kommt halt irgendwas, was ich auch vorher nicht weiß. Das ist für mich auch ein Risiko, weil es gibt ja auch Vorgehensweisen, wo du alles genau planst und so, und kann man natürlich auch machen. Das kann ich jetzt nicht so gut.
Na, und wo
Habe ich nie gelernt.
Natürlich haben bei uns Kunden oder Teilnehmer auch natürlich eine Agenda oder eine Besprechung.
Ja, klar.
Aber was, was, da bin ich total bei dir, dieses, was ist ein Angebot? Ja, ein Angebot ist in der Mittagspause die Servicekraft oder wenn ich am Buffet bin, jemand mich anspringt, also dieses, nicht anspringt, anspricht.
Wirst du angesprungen in der Mittagspause?
Nein, so schlimm ist noch nicht. Ich werde angesprungen. Dieses Offensichtliche, was ich als Person reinbringe, oder natürlich auch das Offensichtliche, was wir in einem Besprechungsraum, Seminarraum, in einem Institution, dunkle Räume, helle Räume, viel Licht, Ausblick, wo ist der Standort? Also diese Offenheit für Angebote, das ist oft was Menschen mit viel Lebenserfahrung dann manchmal so im Tunnel sind, ne? Und dann links und rechts die Angebote für Humor. Da muss
nicht
man
mehr
gar
sehen.
Nicht so, gar nicht so viel selber machen.
Und das ist ja oft naheliegend. Also ich habe letztes Mal eine Rückmeldung im Seminar gekriegt, da war ich in der Schweiz, da bin ich zweimal im Jahr. Und da war eine Teilnehmerin, die sagte nach den 2 Tagen Seminar, also was ich wirklich gelernt habe jetzt, ich möchte ein bisschen mehr Lotte sein. Das fand ich total süß, weil du bist so begeistert und du integrierst immer, wenn du irgendwas wahrnimmst im Raum, wenn jemand irgendwie komisch guckt oder anders guckt oder einen Kommentar macht oder auch nonverbal irgendwas macht, du nimmst es sofort auf und sprichst es aus. Und sie sagt, das muss sie mehr machen. Sie ist da auch mehr, das ist genau das, was du gerade sagst. Sie ist dann so in ihrem bisschen in ihrem Tunnel manchmal und macht dann ihre Sachen. Und aber das einfach, sie sieht es auch, aber sie spricht es halt nicht an. Und dass man diese Sache einfach integriert. Und das kannst du in Teams wunderbar machen, finde ich. Das machst du wahrscheinlich auch. Also so würde ich dich einschätzen.
Und ich finde es auch einen schönen Punkt. Ich hatte letztens eine Führungskraft, die dann nach dem Vortrag kam und sagte, Frau Ullmann, das tut mir gerade total gut. Ich habe seit einem halben Jahr, sie ist von einer Pflegekraft zur Stationsleitung geworden, sagt, das war eine total schöne Herausforderung. Und dann ist sie aber nach sehr kurzer Zeit von ihrem Chef zur Pflegedienstleitung quasi berufen worden und sagt, ich habe seit einem halben Jahr so einen dermaßen Druck, so einen Stress und mir ist der Humor total flöten gegangen und ich habe das überhaupt nicht bemerkt. Also dieses Merken, das ist eigentlich ein Bestandteil meiner Person, es gehört zu mir. Ich habe das als Kind, als junger Mensch vielleicht viel mehr gemacht mit den Überraschungen und da wieder zurückzufinden. Das ist tatsächlich auch, was ich oft
total.
Auch bei euch in den Workshops erlebe, ne? Dieses mit Überraschungen zu arbeiten, ist eigentlich was uns total liegt, was man aber manchmal intuitiv weglässt, wenn es stressiger oder stürmischer, das ist beim Sturm, das lässt man ja weg, obwohl man es tatsächlich dann so als Stilmittel, als Haltung, als Handwerkszeug, ne? Ich will das gar nicht immer zu Tode definieren, mit dabei hat,
Hey, man ist halt dann in so einem Tunnel oft, also man arbeitet nur noch ab und dann vergisst man diese Sachen oder verliert sie halt aus den Augen und das kann man sich immer wieder selber bewusst machen, ey, jetzt atmen, hingucken, mal vielleicht was anderes machen als sonst. Das ist schon manchmal ganz gut.
Kannst du uns vielleicht noch in einen Fall ein bisschen ausführlicher mitnehmen, also vielleicht einen deiner letzten Podcasts oder deiner Coaching-Fälle, dass du uns nur, also nicht jetzt komplett 40 Minuten Podcast wiederholen, dazu kann man den ja von dir hören, aber dass du uns nochmal mit so 2, 3 Bildern mitnimmst in so eine Situation rein. Das interessiert die Hörerinnen und Hörer
oft tatsächlich. Ja, ich überlege gerade. Also ich weil es gerade so akut war, das müssen wir überlegen, wer da noch war. Also es war noch eine Frau, das war auch total süß, weil die hatte auch ganz viele Glaubenssätze noch aus der Kindheit so. Also ich war nie gut genug und ich wurde immer so definiert als ich bin so kreuz und quer und kann mich auf nichts richtig fokussieren und sowas. Und sehr emotionale Frau, total süß, ja, voll die Nette. Wir mochten die, also ich habe es mit Flori zusammen gemacht und wir haben ihr dann halt immer zum Beispiel ihre Gehirnwindungen gespiegelt, wie jetzt die Synapsen völlig wirr durcheinander. Also wir waren 2 Synapsen, der Flori und ich, und die eine hat immer gesagt, boah, Moment, warte, ich rede gleich mit dir. Ah, da ist aber, also genau das gespiegelt, was sie uns gesagt hat. Und sie hat geweint und gelacht und die hat gesagt, das ist der Hammer. Genauso ist es bei mir. Und wenn du so einen Spiegel vorhältst, die musste dann so drüber lachen irgendwann und hat dann am Schluss gesagt, boah, sie hatte so Angst vor diesem Coaching, weil sie hatte dann sich einen Podcast angehört und dachte, boah, ist ja schon krass, was die sagen und boah, das wird ja heftig und hat dann gesagt, nee, aber das ist so wohlwollend und so liebevoll und das hat so viel aufgerüttelt bei ihr. Also ich habe diese Rückmeldung auch mit aufgenommen, weil ich dachte, die hat das lehrbuchartig formuliert, was passiert ist, weil wir ja wirklich festgefahrene Sachen in Bewegung bringen und diese Vorspielen, diese Perspektivwechsel vorzuspielen. Also wir haben dann auch teilweise sie im Gespräch mit ihrer Mutter sich unterhalten lassen, weil die wohl beide so sind. Sie sagte, ist deine Mutter auch so? Und dann meint sie so, ja. Und ich so, versteht ihr euch? Und sie so, ja und nein. Sie sagt, das heißt, es ist eine Hassliebe. Und sie so, ja, schon, sie mögen sich schon, aber sie kommen halt nicht zu Wort gegenseitig. Und dann habe ich gesagt, dann haben wir das auch vorgespielt, wie die Mutter und die Tochter sich unterhalten. Und Es ist so zum Schreien gewesen, weil es ist immer so dieses, ja, warte, ich muss ja noch, Moment, Sitz! Was ist, voll abgelenkt. Und der Flori hat genau das Gleiche gemacht. Wir kamen überhaupt nicht zusammen. Und trotzdem hat man gemerkt, wir mögen uns. Und dann hat sie auch wieder gesagt, ja, das ist schon irgendwie
Dass
so, wie
man
es
sich
bei uns ist.
so wiederfindet, ne? Das
Total. Wir haben auch mal bei
ist
einem Paar, wir haben dann auch mal, da hat eine Frau gesagt, ja, der ist immer so unordentlich. Und dann haben wir wirklich zwei Unterhosen gespielt. Sie war im Urlaub und er war allein zu Hause und haben uns übereinander gelegt und haben dann uns darüber unterhalten, oh Gott, wann kommt sie wieder? Der räumt nie auf und du stinkst ganz schön und so und solche Sachen. Also man kann und die
großartig.
haben sich krank gelacht daneben. Weißt du, das ist so völlig, es ist ja irgendwie so, wie es ist, aber es ist noch mal so ein Schlenker reingebracht, der so absurd ist, dass die wirklich drüber lachen können. Und die
Ja, das
Hoffnung
ist
ist
so
halt, dass beim
liebevolles, also wie du ja
total,
auch beschreibst, so liebevolles
ja.
Karikieren, was dann so tröstlich ist, weil man über so Routinen und so eingefahrene Sachen, die,
Ja.
in denen man sich auch wehtut oder in denen man so unproduktiv miteinander ist, ne? Und das wird das, also auf der einen Seite wird man getröstet und auf der anderen Seite kommen eben Dinge in Bewegung.
Ja, und man ist ja auch in solchen Situationen immer nur noch am Gucken, was alles schlimm ist. Also wir versuchen ja auch ein bisschen den Fokus wieder in eine andere Richtung zu kriegen, damit es nicht immer, also wenn jemand sich über irgendjemanden aufregt, dann sieht er ja nichts Positives mehr. Dann ist es nur, oh, ist wieder typisch für den, ist wieder typisch für den. Und wenn man da das noch absurder macht, und es passiert ganz oft, dass dann gerade, wenn ich auch Paarberatung mache, wenn ich beide ganz schlecht mache und sage, wo hast du den gefunden, wo hast du die gefunden, das ist ja grauenvoll, ja, also schmeiß den doch raus und das ist, was ist das für eine Bitch und so, also ich rede dann auch so, dass die dann oft anfangen, irgendwann nach einer Weile, manchmal muss ich sehr viel übertreiben, aber kommt dann dieses, naja, so schlimm ist er nicht, so schlimm ist sie doch nicht, ja, also,
Nee.
aber wenn ich denen die ganze Zeit sagen würde, guck mal, der ist doch nett und guck mal, die ist doch nett,
Oder
dann würden die
versuchen Sie
immer,
doch mal das Gute in
ja,
dem anderen zu
dann würden die
finden.
immer mehr sagen, ne, dann werden die immer pauschaler. Aber wenn ich pauschal werde, werden die immer differenzierter und haben vielleicht irgendwann doch noch mal eine Chance, dass sie da auch mal wieder auf was Positives gucken. Also vielleicht auch manchmal nicht. Also ich bin jetzt nicht eine kirchliche Institution, die die Leute zusammenhalten will. Also wenn es nicht mehr geht, geht's halt nicht mehr. Ja, mein Gott, ja.
Kann das
Aber
so?
der Fokus wieder, vielleicht mal wieder in eine andere Richtung zu lenken. Ja.
Wenn du hauptberuflich, das stelle ich tatsächlich allen meinen Interviewpartnern dieses Jahr, wenn du hauptberuflich mit Leichtigkeit und Provokation und Humor zu tun hast, was ist für dich privat so ein Punkt, wo du sagst, oh, jetzt eine Pause, also so bewusst macht man das, also ich erlebe das
Nee.
nicht, dass man es so bewusst macht, aber wo du sagst, ach, ich bin auch total fein damit, wenn es jetzt gerade logisch und folgerichtig ist, oder es kann auch still sein, ich brauch gar nicht so viel reden. Was ist so deine Humorpause, mit der du ganz gut leben kannst?
Ja, das
Oder
ist
wo
immer
ist?
schwierig zu beantworten, weil ich das immer so als Lebenshaltung sehe. Also natürlich bin ich auch mal ruhig und ich gehe fast jeden Tag ein paar Kilometer allein im Wald spazieren und so Zeug. Also ich habe schon so meine Oasen. Aber ich merke in meinem Umgang mit Menschen, ich rede auch ernsthaft mit Leuten, ja. Also wir unterhalten uns halt. Also mit
Nein.
meinen, wirklich. Das werde ich oft gefragt, kannst du auch
Nein.
normal? Ja, kann ich.
Kannst du auch ernsthaft? Können Sie auch unlustig?
Können Sie auch mal unlustig? Ja, ich kann ganz unlustig. Aber es ist schon so, es geht ja wirklich immer um die Situation, wo es ein bisschen hakt oder schwierig ist. Weil sonst, wenn es läuft, mein Gott, dann redet man halt auch normal. Das ist ja auch mit Menschen, mit denen du gut klarkommst. Da hat man mal Humor, mal nicht, dann redet man mal normal. Das ist bei mir genau das Gleiche. Aber
Du
ja,
brauchst da
ich.
aber so bewusst gar nicht,
Nee, brauche ich nicht
dass du
switchen
sagst, ich
eigentlich.
brauche. Hast du so eine Dosis, wo du für dich selber beobachtet hast, so eine Anzahl von Veranstaltungen sind für dich gut zu managen oder irgendwann? Also ich bin mal so eines Tages, am Anfang habe ich ja wirklich auch total viel. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal 150 Veranstaltungen im Jahr und dann bin ich so morgens aufgewacht und dachte, oh nee, nicht schon wieder ein Humortrainer. Das war so für mich so ein Aha, wo ich dachte,
Ja.
oh, jetzt muss ich auf mich aufpassen, ne? Es war
Ja.
sehr verführerisch, weil es ist ein schöner Beruf, es ist ein toller Job, es ist ein total kreativer Job. Aber für mich gibt es auch ein zu viel und das
Voll, ja.
muss man
Also
immer mal
ich.
mit sich verhandeln.
Ja, ich hatte Phasen, also im Moment geht's ganz gut, aber ich hatte auch Phasen, wo ich, klar, also wenn du anfängst, sowieso nimmst du ja alles an, was geht, weil du einfach auch reinkommen willst. Und da habe ich dann teilweise wirklich so Marathons gehabt, dass ich wirklich ein Seminar, einen Tag Pause, das nächste und so. Und da habe ich gemerkt, da war ich dann immer im Frühjahr und im Herbst, wo ja so Hauptsaison ist, also bei mir jedenfalls, war ich echt immer so kaputt danach. Sie hat, nee, so geht es nicht weiter. Ich habe zwar gut verdient, aber ich habe viele Sachen gemacht, es macht auch Spaß, aber ich kann nicht mehr. Und inzwischen habe ich eine ganz gute Balance. Es gibt immer so Sachen, wo ich mal sage, ja, es war es ein bisschen zu viel, aber Ich gönne mir wirklich viele Pausen, weil es ist ein Job, der ist zwar cool, aber er erfordert unglaublich viel Wahrnehmung und Wachsamkeit, finde ich. Also du kannst nicht einfach nur so 0815-mäßig da hingehen und sagen, ich mach's halt jetzt mal, sondern du musst eigentlich die ganze Zeit energetisch voll da sein, damit du alle bei der Stange hältst. Klingt jetzt so blöd, aber du weißt, was ich meine. Also damit dir keiner entkommt, damit du wirklich alles mitkriegst. Und ich bin da sehr begeistert und ich mag das auch, aber ich merke schon, wenn ich so 2, 3 Tage am Stück gemacht habe oder auch unseren Intensive-Ding mit 5 Tagen, dass ich dann nicht danach gleich wieder am nächsten Tag ein Seminar machen wollen würde, sondern brauche ich mal ein paar Tage ein bisschen Pause, gehe in die Sauna und spazieren und mache halt Bürosachen oder mal ein Coaching und so ist okay. Aber es ist bei Coachings genauso. Also wenn ich mehr so 4 am Tag, ich mache jetzt auch nicht jeden Tag Coachings, also je nachdem, wer halt kommt, aber wenn ich so am Stück, ich mache
Zwei,
immer Pausen
drei.
dazwischen inzwischen, also ich mache ein Coaching und mache dann nicht das nächste gleich die Stunde danach aus, sondern mache 1, 2 Stunden Pause und so, weil es ist schon, wie gesagt, so viel Spaß es macht, es erfordert einfach viel
Ist
Aufmerksamkeit.
intensiv.
Es ist intensiv. Und da habe ich aber inzwischen habe ich einen ganz guten Rhythmus rausgekriegt, dass ich nehme auch manche Sachen nicht mehr an. Also wenn jemand sagt, kannst du für 2 Stunden von München nach Kiel fahren, dann sage ich,
Nö.
können wir das nicht online machen oder nö.
Genau.
Weil da bin ich 3 Tage unterwegs, ja. Also ich meine, nö. Also da habe ich auch gelernt. Also ich habe früher wirklich alles gemacht. Also nicht alles. Bin jetzt nicht auf den Strich gegangen oder so. Ich möchte jetzt da niemanden
Man
dissen,
hat
aber
erstmal,
du
man
weißt, was
hat
ich meine.
erstmal, ja, total.
Ja,
Ja,
also ich
das
nicht
auch gehört
alles,
auch so, das
alles.
gehört auch so ein
Ja.
bisschen zur Kategorie Omi erzählt vom Krieg. Wenn ich
Ja.
meinen jüngeren Trainern erzähle, dass ich einfach wirklich zu jedem Stundensatz überall hin, wenn so jüngere Trainer in meinem Team klagen und sagen, oh, so 4 Stunden nach irgendwo fahren, ja, ist schon ganz, wo ich sage, ich habe alles zu jedem
Ich hab.
Preis und wo ich denke, ah, Eva, jetzt bist du vielleicht auch
Jetzt
schon ein
sind
bisschen
wir die
älter,
Omis.
ja,
Ja,
jetzt
genau.
bin ich ja langsam die Omi, die humorvoll alt wird.
Mein Kind, lass dir mal sagen,
Ja,
jetzt machst du
genau.
das noch und
Ja.
irgendwann bist du im Geschäft und dann lässt du
Genau.
das für die alten Ehrwürdigen. Genau.
Lass dich
Furchtbar,
machen
eigentlich
jetzt.
furchtbar. Oh, schrecklich. Ja.
Der Journalist Manuel Stark hat einen Podcast gemacht, der heißt Nicht witzig. Und
Oh.
der beschreibt sich selber als autistisch und sagt, er versteht Kabarettprogramme, sozusagen die feinen Linien der Ironie, die Zwischentöne versteht er oft nicht. Und er lädt sich so einen Comedian nach dem anderen ein und lässt sich erklären, wie der Humor funktioniert. Ich habe immer wieder Menschen, die sagen, was machst du denn mit Leuten in deinen Workshops, die keinen Humor haben? Und mich würde interessieren, wie du das siehst. Also ohne Therapeutin zu sein,
Ja.
wenn du jemanden mit, im Einzelcoaching wird es ja noch deutlicher, ne? In einer Gruppe, finde ich, lässt sich das recht schnell auffangen. Und trotzdem, ich habe das manchmal in einer Gruppe, dass ich einen Menschen habe, der viel, viel weniger Sachen amüsant oder lustig findet, ohne dass ich unbedingt weiß, woher das kommt. Ne? Ist das eine Lebenserfahrung? Ist das vielleicht was Autistisches? Was machst du mit so einem unterschiedlichen Humorerleben in deinem Coaching oder vielleicht auch in deinen Workshops?
Naja, ich versuche immer einzusteigen. Das ist wieder das vom LKW, das W ins Weltbild der Klienten. Und wenn ich merke, ich steige da ein und kann die Brille aufsetzen und ich sage immer, jeder hat irgendeinen Humor, ja. Also vielleicht nicht immer meinen, aber jeder hat irgendwie, also völlig humorbefreite Menschen habe ich wirklich selten getroffen. Aber es gibt natürlich Leute, die haben einen anderen als ich. Da muss ich dann erstmal gucken, kann ich da irgendwie einsteigen? Kriege ich da noch irgendwie eine Verbindung her, humorvoll? Also weil du gesagt hast, Stichwort Autismus. Hatte ich auch schon welche also nicht ganz schwere Fälle, aber so mit leichtem autistischem Spektrum schon mal auch in einem Seminar oder sowas. Da muss man halt gucken, kann ich da noch einsteigen? Erreiche ich die noch mit meiner Art? Weil die sehen die Welt ja auch ein bisschen anders manchmal als wir, was ja auch okay ist. Aber muss halt gucken. Also komme ich da oder bei ganz kleinen Kindern oder keine Ahnung, andere Kulturen, die manchmal auch völlig anders ticken. Und da sage ich immer, man muss sich erstmal, wenn man da nicht einsteigen kann, ein bisschen über diese anderen Menschen informieren und gucken, vielleicht kriege ich da eine Verbindung. Und wenn nicht, dann werde ich halt nicht humorvoll, dann rede ich halt anders mit denen. Also dann macht man es halt, versucht mal anders eine Verbindung herzukriegen. Man kann das ja auch ernsthaft, man kann ja auch einen Draht zu einer Person kriegen, ohne dauernd humorvoll zu sein. Also es geht ja auch. Und wenn man die dann besser kennt, kann man vielleicht wieder den Humor steigern. Also es ist so ein bisschen so ein Rantasten dann auch, finde ich, an diese
Und
Menschen.
zu merken, dass so von der Intuition, ne, was karikieren oder ein merkwürdiges Bild oder ich hatte auch mal eine Teilnehmerin in meinem Seminar, und ich habe so eine Gegenständerunde, also ich habe so mit Bildern, merkwürdigen Bildern und damit Aufmerksamkeit und sie saß so vor mir und sagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt meinen Beruf mit einem Taschentuch vergleichen soll. Ja, ist total unlogisch. Also wieso?
Die fand's total blöd, ja,
wieso,
ja, genau.
Wieso soll ich das? Ich hab völlig bescheuert.
Ja, das gibt's.
Und das ist ja auch total okay, ja. Das,
ja, voll.
Wie du sagst, für mich ist eigentlich das lebendig bleiben in meinem Job als Trainerin oder als Coach, diese Haltung zu haben und zu sagen, ja, ich kann mit Humor oder mit Provokationen, kann ich was bewegen, aber ich kann das auch sein lassen, ja, ich kann auch logisch und folgerichtig arbeiten.
Ja, natürlich, so, ja klar.
Dieses zur Verfügung haben und dann zu gucken, wie komme ich denn in Kontakt mit jemandem. Und ich finde tatsächlich die Gespräche, die Manuel Stark führt, also mancher Comedian versucht ihm dann zu erklären, wie seine Show, also ne, er sagt, ich habe mir deine Show angeguckt, ich finde es nicht lustig, ich verstehe den Humor nicht. Mhm. Und dann fängt der Comedian an, den Humor zu erklären, wo ich denke, das funktioniert ja offensichtlich nicht. Und dann gibt's aber auch, Profis, die er sich einlädt, die dann einfach fragen, na, was magst du denn? Ja, also was findest du denn dann, wann amüsierst du dich? Also die dann
wann so lachst
auf,
du?
Auf Suche, genau, die einfach auf Suche gehen und nicht sagen, okay, ich erkläre dir nochmal meine drei Witze, die ich unglaublich komisch auf der Bühne mache.
Das ist fast schon wieder eine Comedy-Nummer, wenn man das dann erklärt. Finde ich fast schon wieder
total,
lustig.
Ja, ja. Und trotzdem ist es ja auch sehr verwöhnend, das wirst du auch kennen, ne? Wenn viele immer sagen, oh, ich möchte wie Lotte werden, ne? Oder der Stil, oder ich habe viel bei dir gelernt. Also das ist ja auch total verwöhnendes Feedback, wo ich sage, ich darf auch nicht vergessen, dass es natürlich auch Leute gibt, die mit meinem Humor oder mit meiner Übertreibung oder mit meiner Körpersprache nichts anfangen können und die, wo ich dann mich wieder neu auf die Suche mache, zu gucken, wie kommen wir in Verbindung.
Ja, ich sage dann auch oft, das sage ich auch in Seminaren, auch sage, ihr müsst mich nicht kopieren. Also mir geht es um die Haltung, die rüberkommt und dass wir haben auch eine Übung, wo die dann selber sich über ihren, wie ist ihre Humorprägung, wie sind sie aufgewachsen und sowas, also dass wir sowas, dass die mal reflektieren darüber, wie ist das eigentlich bei mir? Das ist ja manchmal anders als bei anderen und dass man dann sein eigenes findet. Also ich finde sowieso, du musst ja auch wenn du, also gerade in unserem Bereich, wenn du coachst, wenn du therapierst, wenn du berätst, was auch immer du machst, Mediator bist, du kannst ja immer, also ich sage immer, probiert ruhig auch mal Sachen aus, die vielleicht, wo ihr denkt, das passt gar nicht dazu, ist vielleicht was Schräges, es könnt ihr aber gut. Also wenn ihr gut zeichnen könnt, dann bringt das Zeichnen mit in eure Beratungen und schaut mal, was passiert. Wenn es nicht klappt, lasst das halt wieder bleiben. Also dass man einfach nicht zu eng denkt und das ist genau, das macht's zu eurem eigenen, kombiniert's mit euren eigenen Sachen. Man muss ja auch nicht nur provokativ dann werden oder nur immer mit Humor arbeiten, man kann ja wirklich alles mischen. Also ich habe auch bei Michael Bohne die Fortbildung gemacht, das PEP und bring das Klopfen und so auch oft mit rein. Also ich mache natürlich sehr viel Provokatives inzwischen, weil ich das einfach, ich mag es einfach gern und es liegt mir auch. Aber ich finde auch, dass man kann ja alles mischen. Also das ist das Schöne. Du musst ja jetzt nicht sagen, wenn du was gefunden hast, was dir gefällt, das mache ich jetzt nur noch so, nur noch wie Lotte.
Genau, nee, wenn du meinen Humor nicht verstehst, dann kannst du nicht gecoacht werden.
Nee, das ist doch totaler Blödsinn. Also das davon halte ich gar nichts. Also ich bin ja kein Missionar und du ja auch nicht. Also man kann Anregungen geben und kann sagen, nehmt euch das mit, was euch gefällt und dann macht was dazu, was euch noch besser gefällt und keine Ahnung, ja, so.
Also im Gegenteil, ich finde, wenn ich in so längeren Beratungsmandaten in Organisationen bin, wo 1000 oder 2000 Leute in unterschiedlichen Punkten mit mir Berührung haben, dass ich bilde jetzt gerade eine Gruppe von Deeskalationstrainern aus und das ist mir total wichtig, dass die sowohl ihre Stärken als auch ihre Schwächen kennen. Das heißt, ich mache auch eine kurze Übung mit denen, ne? Wie spricht man über dich in der Organisation, wenn man dich mag oder wenn man dich kritisiert? Ja, und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es ist lebendig, es ist körpersprachlich, ne? Es ist viel Bewegung. Und ich weiß, es gibt Leute, die aus meinen Führungskräfte-Workshops rausgehen und sagen, was
mit der kaputt?
Ja, keine Ahnung.
Die ist zu viel, die ist viel zu viel.
Aber, ja, genau, die müssen so komische Dinge machen. Ja. Und es ist total gut, wenn ich mir dessen auch bewusst bin.
Ja, voll.
Dass ich auch quasi als eine externe Mitarbeiterin in der Organisation, je näher oder länger ich auch an der Organisation dran bin, umso mehr muss ich ja aufpassen, dass ich nicht Teil des Teams werde, ne? Sondern dass ich immer auch von draußen drauf gucken kann.
Unbedingt.
Und mir meiner Stärken und Schwächen bewusst sein. Ja,
das ist eh wichtig. Sonst kriegt
man auch noch größere blinde
Flecken. Ja, man kriegt einen riesen blinden Fleck und man wird ein bisschen, also man wird so arrogant dann auch. Und das finde ich immer das Schöne, aber gerade bei unserem Beruf, dass das eigentlich nicht passieren kann, weil wenn du merkst, wenn du denkst, ich bin jetzt toll, ich kann das und ich, man kriegt so eine leichte Hybris. Du kriegst ja sofort zurück, du verlierst die Leute, du guckst nicht mehr richtig hin. Also es kann eigentlich, da ist die Selbstsupervision mit eingebaut eigentlich, weil es funktioniert einfach nicht mehr. Du musst ja die Aufmerksamkeit bei den anderen haben die ganze Zeit. Und wenn du die nicht mehr da hast, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Und das finde ich immer, deswegen bleibt es auch so erfrischend und so lebendig und immer wieder neu. Also ich lerne ständig dazu, immer noch, bei diesen ganzen Sachen, weil ich immer wieder vor Situationen stehe, wo ich denke, okay, jetzt habe ich vielleicht nicht genug hingeguckt oder, wie mache ich denn das jetzt? Also ich finde es immer wieder spannend und ich habe immer wieder auch Seminare, also gerade wenn das so viele geschickte Leute sind, die dahin müssen in irgendeiner Firma, weil die wollen eigentlich gar nicht und denken, oh, jetzt muss ich diesen Scheiß auch noch machen, ja. Das ist echt, also manchmal wirklich anstrengend. Und ich habe inzwischen, habe ich gemerkt, ich spreche es ganz oft direkt aus. Wenn ich merke, das wird anstrengend, dann sage ich,
ich freue mich auf Sie, aber ob Sie sich auf mich freuen?
Ja, genau. Und ich sage, boah, wenn ich dann 2 Stunden was gemacht habe und die sind immer noch so, es passiert ja alles. Ich habe alles schon erlebt, alles. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es länger. Dann sage ich, boah, ihr wollt jetzt nicht hier sein, oder? Für mich ist es auch gerade anstrengend. Und so. Also ich bringe es einfach schneller auf den Tisch als früher. Weil sonst wird man so zu einem Animateur da vorne, der sich abarbeitet und völlig im Arsch ist abends. Und die sitzen da und denken sich, die spüren diese Anstrengung ja dann auch. Das überträgt sich. Also ich finde, also da lerne ich aber immer noch total dazu.
Total. Und ich finde auch mit dieser Ehrlichkeit, ne, zu sagen, wir haben so eine Halbverpflichtung, ne, sie konnten sich den Termin aussuchen, aber dass sie bei mir sein müssen, das können sie sich nicht aussuchen. Und ich möchte den Termin so nützlich wie möglich machen. Ne? Und jetzt gucken wir, wann haben wir beide da was davon, ja. Jetzt habt ihr, du und auch die Noni Höfner schon viel geschrieben zum Thema. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, oh, das mit der Provokation, mit dem Liebevollen interessiert mich total. Du hast vor vielen Jahren, als ich, Oma erzählt nochmal vom Krieg, als ich vor 20 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben habe, gab es ja 2 Bücher, 2 Studien. Ja, das ist auch so eins, wo ich mich total freue, jetzt nach 20 Jahren. Das ist einfach so viel Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, ne? Auch Kollegen, die sich
immer mehr.
Mal von eine Pfarrerin zum Gott hat gut lachen, ja, oder dass sich so Psychologen, Mediziner, genau, du hast Mut zur Improvisation, also mit einfachen Impro-Übungen auch im Business arbeiten, aber ihr habt auch noch 2, glaube ich, inzwischen 3 Bücher über den provokativen Stil.
Es sind sogar noch mehr, ich weiß schon erstmal mal.
Glauben Sie ja nicht, wer Sie sind.
Sie lachen das schon.
Genau,
und es gibt aber Einführung.
Die Einführung in den provokativen Stil heißt es, glaube ich. Ne?
Ich glaube, Einführung in den provokativen Ansatz, das ist bei Karl Auer, in diesen Kompresse, wo immer so Einführung in, da gibt es ja ganz viele und da sind wir auch eins davon. Das ist so ein kurzes zusammenfassendes Ding, was man ganz gut lesen kann. Das ist ein
guter Einstieg, ne? Und dann, das wäre doch gelacht, beziehungsweise auch glauben Sie ja nicht, wer Sie sind, dann wo ja auch mit viele Fallbeispiele beschrieben
habt. Ne? Ja, wir haben jetzt auch, also aktuell ist auch schon wieder 3 Jahre alt, aber das ist die, wir spielen mit eurem Leben. Das ist über die provokative Szenenarbeit, wo wir die szenischen Elemente und die musikalischen, die wir in die Sessions mit reinbringen, beschreiben und die Tools daraus arbeiten. Das ist das Aktuellste eigentlich mit Flori, das hat der Flori und ich geschrieben.
Hast du mit dem Flori rausgegeben gerade, ne?
Genau.
Also wo du ja so 3, ich kenne das aus der sozialpädagogischen Arbeit mit dem Psychodrama, ne? Du kommst auch aus der Impro-Arbeit, das haben wir auch beide lange gemacht und du machst es ja auch noch ganz, ganz aktiv.
Ja.
Und dann so aus dem Humor. Therapeutischen, das ist da so, habt ihr neu entwickelt. Ich sag ja, du hast
weiterentwickelt.
Das Therapie, das Coaching revolutioniert.
Oh mein Gott.
Das ist keine Übertreibung. In dieser Wahrheit werden wir leben müssen.
Oh mein Gott. Jetzt habe ich Druck. Weißt du, wenn jetzt jemand denkt, boah, die kann auf Wasser gehen und dann kommst du zu mir und denkst, naja, so ja, toll ist sie auch
euch,
nicht.
Darf ich euch Jesus vorstellen? Ja, die weibliche Form von Jesus.
Jesa. Oh Gott.
Wenn ich mir vorstelle, dass wir auch noch in den nächsten 20 Jahren miteinander zu tun haben, befreundet sind, auch ganz, ganz humorvoll alt werden, vielleicht auch, wenn wir gar nicht mehr so viele Seminare und Vorträge geben, was wäre so dein Wunsch für deine Leichtigkeit, wenn wir zuversichtlich ans starke Altern, wie wünschst du dir das?
Ich wünsche mir, dass ich weiterhin dieses Stay Happy When You Fail leben kann, also Lust am Scheitern, also dass ich einfach weiterhin das, also auch blöde Situationen in irgendeiner Form mit einer Leichtigkeit und von außen sehen kann, also dass ich nicht dass die Löcher nicht länger werden, wenn ich mal in ein Loch falle. So, weißt du, ich habe das immer ganz gut, wenn was Schlimmes passiert, kam ich ganz gut immer wieder raus. Und ich hoffe, dass das so bleibt, ehrlich gesagt. Also ich würde mir wünschen, dass auch, es wird ja auch, weißt du, wenn wir älter werden, dann sterben mehr Menschen, dann, es wird ja nicht, wir werden ja nicht jünger. Oh, ist wieder eine Oma, die vom Krieg erzählt, gell? Aber dieses sich immer wieder so bewusst machen. So, wenn eine Scheiße passiert, ja, ist scheiße und lass es raus und verdräng's nicht. Also da bin ich auch immer so dieses, nee, wir reden uns dann alles schön, da halte ich auch nichts von. Aber dann nicht sich zu verhängen in sowas Furchtbarem über zu lange Zeit. Ich glaube, das tut keinem gut und bringt ja nichts. Ich meine, sterben tun wir alle irgendwann. Also wann auch immer. Aber ja.
Auf die Verabredung darf man sich vorbereiten.
Ja.
Was ich mir auch wünsche, ist, dass dass so die Stürme werden ja unterschiedlich. Ja, das finde ich, wenn man mit so einem Segler spricht, der sagt ja, ohne Sturm wäre ja doof. Ne? Aber Segler sagen oft, der Sturm macht oder Wind oder Sturm machen nicht das, was ich erwarte. Also so, ich muss damit umgehen, aber ein Sturm ist quasi, ich kann das nicht kontrollieren. Ist natürlich Action-Abenteuer, manchmal auch lebensbedrohlich. Ich denke, man wird immer wieder Stürme erleben, aber ich finde eigentlich, dass so meine Leichtigkeit und mein Humor mir immer wieder den Perspektivwechsel ermöglicht, ne? Oder auch das.
Ja, ist immer so dieses, was kann ich daraus, also vielleicht auch, wenn irgendwas ganz Furchtbares passiert, was kann ich daraus lernen? Also, warum passiert mir das jetzt und wofür ist es gut? So, also diese Haltung zu behalten, das ist manchmal schwierig, aber ich finde, das ist hilfreich. So, damit umgehen, genau, flexibel damit umgehen.
Jawohl, irgendwie. Dann freue ich mich auf die nächsten 100 Jahre zusammenarbeiten und Freundschaft und sich immer wieder liebevoll daran erinnern, dass wir auf keinen Fall mit 80 nur noch über Krankheiten reden dürfen und nur noch über die Dinge, die nicht funktionieren, sondern dass wir uns da immer wieder etwas weg von provozieren.
Ja, man kann ja auch die Krankheit ein bisschen ins Absurde ziehen. Wie ist deine Hüfte heute?
Willst du noch mehr Hüfte?
Aus der Sicht der Hüfte. Oh, kannst du mal aufhören zu jammern, du blöde Kuh.
Knie. Wie kümmerst du dich um mich?
Knie, kannst du mal bitte jetzt jammern?
Kannst du mal wehtun? Ich möchte mal keinen Scheinwerfer haben.
Genau, ich möchte mal weg aus dem Rampenlicht. Genau, sowas.
Ich bin immer im Rampenlicht. Ja, schön. Wundervoll. Ich freue mich total. Dass wir uns schon so lange kennen und dass du auch in unserer Folge, in unserer Staffel, in unserer diesjährigen Staffel zum Humor in den stürmischen Zeiten mit dabei bist.
Sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Vielen Dank für deine Zeit und total schön, dass du mit dabei bist.